Gartenradio. Mitten im Grünen.
Mitten im Grünen, naja, zumindest mitten im Winter. Es geht in dieser Folge vom Gartenradio um Spatzen und Meisen, um Zaunkönige und Zilpzalpe. Es geht um die Vögel, die jetzt im Winter in unseren Gärten und Hinterhöfen zu Hause bleiben und um die, die bald aus ihren Winterquartieren wieder zu uns kommen. Einer, der sich mit all diesen Vögeln auskennt, ist Uwe Westphal. Er ist selbst so ein bisschen ein schräger Vogel, ganz im guten Sinne, denn der Vogelkundler Uwe Westphal weiß nicht nur viel über Vögel, er spricht auch ihre Sprache. In rund 120 Vogelsprachen kann er zilpen, zwitschern, gurren und dabei schimpfen, drohen oder flirten. Er hat sogar ein kleines Lexikon geschrieben, damit wir Spatzen besser verstehen, Spätzisch-Deutsch. Was zum Beispiel auf Spätzisch heißt, ich bin ein toller Mann, Hände weg von meiner Frau, das weiß Uwe Westphal. Und er weiß auch, dass bestimmte Vögel sogar Fremdsprachen beherrschen. Unsere Eike vom Gartenradio ist selber immer wieder an Fremdsprachen interessiert und so hat sie Uwe Westphal besucht. Wie auch wir Vogelsprachen lernen können, wie unsere Gärten aussehen sollten, damit wir möglichst viele Vogelstimmen in ihnen hören, all das haben die beiden auf ihrer Vogelwanderung besprochen.
Zwei Eichel hier. Da oben auf dem Tor und einer da drunter direkt. Da sah man sehr gut den weißen Bürzel. Der fliegt da runter. Zwei Eichel her. Auch ein Vogel, der in die Stadt eingewandert ist, ganz massiv.
Ja, der ist doch nicht besonders scheu.
Außer zur Brutzeit. Wenn sie wirklich im Garten brüten, dann sind sie so heimlich, dass man sie gar nicht mitkriegt.
Wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke, vielleicht in den Hinterhof, vom Balkon oder in meinen Garten, was kann ich denn da für Vögel generell sehen?
Also was jetzt vor allen Dingen da ist, sind Meisen, Grünmeise, Blaumeise, Amseln, je nachdem, wo man denn ist. Also wenn das mitten in der Stadt ist, dann kommt da auch nicht ganz viel mehr, vielleicht ein paar Grünfinken. Ansonsten, wenn man so ein bisschen im Kleingarten ist, dann kommt der Zaunkönig mal vorbei. Dann haben wir da Schwanzmeisen, dann haben wir die Heckenbraunelle, Rotkehlchen und Amseln, das sind Teilzieher. Wenn das sehr früh kalt wird, dann zieht ein größerer Teil weg. Beim Buchfink ist es so, dass vor allem die Weibchen wegziehen und die Jungvögel und die Männchen hier bleiben. Deswegen ist der Fringilla coelaps oder Zyleps, der Zylibatäre, weil er im Winter keine Weibchen hat.
Jetzt sind Sie ja dafür bekannt, nicht nur, dass Sie sich gut mit Vögeln auskennen, sondern dass Sie auch wie die Vögel zwitschern können an die 120 Stimmen. Welches sind denn die, die Sie am meisten fasziniert haben?
Auch von den Kleinvögeln, die man auch im Garten haben könnte, wäre es vor allem der Kleiber.
Wie macht er?
Sehr laut, auffällig. Hört man auch schon im Januar. Also im Januar, wenn das Wetter mild ist, dann fangen auch schon Meisen und Kleiber an zu singen. Sonst richtet sich das ja nach der Tageslänge, mit zunehmender Tageslänge. Oder sagen jetzt gerade ein Gartenbaumläufer, ein sehr unauffälliger Vogel. Ein bisschen weiter weg, aber so an Eichen mit rissiger Borke. Da singt er wieder. Ein kurzer Gesang.
Können Sie den auch?
Schwierig. So, mehr macht er, das ist der Gesang. Und der stochert in der Rinde. Das ist ein rindenfarbiger Vogel, kein Specht. Eigene Vogelfamilie, die Baumläufer.
Und wenn er dann so singt, was will er denn dann sagen?
Na, das ist ja normalerweise Reviergesang. Das ist mein Revier. Im Frühjahr auch an das Weibchen gerichtet, komm her, ich bin ein toller Bräutigam mit eigenem Grundbesitz, nimm mich. Wir können mal hier reingehen.
Ja, wir sind nämlich jetzt hier im Stadtpark Harburg bei Hamburg. Und warum gehen wir jetzt gerade hier durch?
Das ist sehr naturnah, also es ist ein Stadtteil von Hamburg. Dieser Stadtpark, der Harburger Stadtpark, ist wirklich sehr naturnah gestaltet. Teilweise richtige Wildnis, wo wir jetzt reingehen. Bruchwald, nasser Bruchwald, dann gibt es da Laubwälder. Es ist ja ziemlich hügelig hier teilweise, mit Buchenmischwald bestandene Hügel. Dann gibt es einen Stauteich. Und
da sind wir schon im Modder. Und hier wohnen eben auch besonders viele Vögel.
Ja, wenn man sich hier umguckt, hier liegt viel Totholz und hier ist Brombeergebüsch. Hier ist so ein kleiner Graben. Das ist das Reich des Zaunkönigs. Der ist hier eigentlich immer zu sehen.
Der ist ja ziemlich klein, ja. Aber ist der größte Sänger.
Er ist sehr, sehr laut. Bis zu 90 Dezibel soll er erreichen. Aber der Zaunkönig, der schreit wirklich, ich bin der König, bin ich.
Wie macht er das denn? Ich meine, man braucht ja eigentlich, würde man denken, auch einen Resonanzkörper.
Das damit frage das ich mich allerdings auch immer. Ja, die Frage kann man sich stellen, ich kann es nicht beantworten.
Und was muss ich denn zum Beispiel machen, damit sich so ein kleiner Zaunkönig bei mir im Garten wohlfühlt?
Er mag es unaufgeräumt, also Reisighaufen und dichtes Gebüsch, wie eine Maus schlängelt er sich da durch oder huscht er da durch. Und also Reisighaufen überrankt mit Brombeeren oder mit Rosen, mit Kriechrosen oder mit Geißblatt überrankt, was auch sehr schön blüht, das liebt der Zaunkönig.
Sollen wir da mal noch ein Stück weiter gehen? Jetzt haben wir gerade schon Meisen erwähnt, den Zaunkönig. Sollte ich die denn jetzt im Winter füttern?
Also unsere Gärten sind meistens so aufgeräumt und auch die Landschaft, da ist kein Futter mehr. Insofern ist es schon auch für viele Vogelarten eine Überlebensnotwendigkeit. Andererseits ist es nicht das alleinige Allheilmittel. Wenn sie nirgendwo mehr brüten können, weil keine Hecken mehr da sind, ist das auch nichts Futter auszubringen. Und man erreicht auch ja nicht so viele Vogelarten damit. Da ist eine Kohlmeise.
Wo?
Zwischen den beiden Stämmen. Hupft darum.
Ach da, ja.
Die ist ja sehr häufig auch im Garten.
Und wie fütter ich denn dann? Also mache ich hier Meisenknödel oder gehe ich irgendwie in ein Geschäft und kaufe dann so fertiges Vogelfutter? Ja, oder was ist dann am besten?
Kann man beides machen. Wichtig ist, das richtige Futter zu füttern.
Nämlich?
Also für die Körnerfresser Körner und für Amseln oder Heckenbraunelle, Rotkehlchen, die Weichfutterfresser sind, da nimmt man zum Beispiel Fruchtstückchen. Also Amseln zum Beispiel, geviertelte Äpfel, aber auch so angegammelte Äpfel, da picken sie was raus. Rosinen, Haferflocken, teilweise in Öl getränkt, also mit Speise, guten Speiseöl getränkte Haferflocken. Es gibt auch Futterblöcke mit Insekten drin.
Aber jetzt hat vielleicht jeder das schon mal gemacht, nämlich ein ganz tolles, schönes, kleines Vogelhäuschen sich besorgt oder schenken lassen oder so. Stell das irgendwo in der Ecke vom Garten, wo man es vielleicht auch ganz gut sehen kann, kommt kein Vogel. Was habe ich denn da falsch gemacht?
Schwer zu sagen. Man sollte besser sowieso ein Silo nehmen, wo die Vögel nicht im Futter rumhüpfen können.
Also so ein Ding, was hängt?
Ja, oder was zumindest geschlossen ist, wo sie nur mit dem Schnabel drankommen. Das Futter rutscht dann nach. Gibt es auch in Vogelhausoptik. Haben meine Eltern, sieht wunderbar aus. Ja, ansonsten verschmutzen die Vögel das leicht mit ihrem Kot und dann können sich Salmonellen auch da gut ausbreiten.
Wir stehen jetzt hier gerade vor so einem kleinen fließenden Gewässer. Wie dringend brauchen Vögel denn Wasser im Winter?
Ja, die müssen ja trinken, sie möchten baden. Das müssen sie auch im Winter. Also bei tiefen Temperaturen sollte man nun, wenn es alles gefroren ist und auch kein Schnee da ist, dann müssen sie natürlich auch was trinken. Deswegen Schälchen, lauwarmes Wasser, das natürlich dann immer wieder ausgewechselt werden muss, damit sie was trinken können. Ja.
Was kann man denn generell im Garten machen für die Vögel?
Also man sollte den Garten möglichst naturnah anlegen. Das heißt, nicht jedes Stück Laub, jedes Blatt aufheben und weghaken, schon gar nicht wegpüstern, sondern viele Vögel finden in der Falllaubschicht kleine Tiere. Also unter Büschen sollte das Laub liegen bleiben. Es sollte auch mal wilde Ecken geben, so Reisighaufen wie von Zaunkönig, da gehen auch andere rein. Nistkästen kann man natürlich aufhängen, das ist aber ja nur für die Höhlenbrüder und die brauchen aber auch alle was zu essen. Das heißt, wir brauchen heimische Pflanzen, heimische Sträucher. Vogelschutzhecke kann man zum Beispiel mit Weißdorn, mit Rosen wunderbar machen oder Holunder, der Beeren gibt. Viele Exoten sind in dieser Hinsicht leider wertlos, weil die Vögel damit nichts anfangen können, vor allen Dingen die Insekten nicht. Insekten brauchen heimische, die meisten jedenfalls, als Raupen oder als Larven brauchen sie heimisches Gewächs. Daran sind sie angepasst. Wenn keine Insekten da sind, auch keine Vögel da.
Welcher kommt jetzt als erstes wieder? Der Zilpzalp?
Ja, Februar, je nachdem wie es ist. Zilpzalp gehört zu den ersten auf jeden Fall. Bachstelze, Misteldrossel, Singdrossel, Star. Wenn sie nicht ohnehin überwintern, gibt auch immer welche, die überwintern. Hausrotschwanz. Das sind so die ersten, die kommen Schwarzkehlchen, wobei Schwarzkehlchen kommen nicht in den Garten. Aber das sind so die ersten, ja.
Haben wir eigentlich jetzt schon Einwanderer, auch durch Klimawandel und so, die jetzt...
Ja, das gilt vor allen Dingen für den Bienenfresser. aber wo man den Klimawandel oder den Einfluss der veränderten Temperaturen auf jeden Fall erkennt, das ist bei den Kurzstreckenziehern, bei den Zugvögeln. Die bleiben länger hier und kommen früher zurück oder versuchen gleich zu überwintern.
Zum Beispiel?
Stare, Misteldrossel. Mönchsgrasmücke, sehr gut untersucht bei der Mönchsgrasmücke. Das ist keine Mücke, sondern ein Singvogel. Heißt auch nicht Grasmücke, sondern Grasmücke, müsste man es eigentlich betonen.
Grasmücke?
Grasmücke oder Grasmiege. Das ist Mittelhochdeutsch, heißt grauer Schlüpfer. Also ein kleiner grauer Vogel, der durchs Gebüsch schlüpft. Und die Art ist eigentlich sehr gut untersucht. Das Haustier der Zugvogelforscher. Und da hat man festgestellt, dass die erstmal viel früher zurückkommen. Und teilweise auch nicht mehr in Südwesteuropa im Mittelmeerraum überwintern, sondern in England. Also eine nordwestliche Zugrichtung. Das war eine genetische Variabilität, weil die Engländer füttern viel. Und die Mönchsgrasmücke kommt damit auch irgendwie klar. Das ist zwar kein Körnerfresser, sondern Insektenfresser, aber die füttern immer Insektenfutter. Und in England ist es mild und der Zugweg ist kürzer. Und deswegen hat sich jetzt eine Population aus Süddeutschland darauf verlegt, nach England zu ziehen, nicht mehr im Mittelmeerraum. Und die kommen dann entsprechend früher zurück, paaren sich untereinander. Und deswegen wird diese Zugrichtung dann auch weiter vererbt. Und das Erstaunliche ist, man kann jetzt also auch schon genetische Unterschiede erkennen, die teilweise sichtbar sind an der Schnabelform. Kürzere Flügel haben sie auch. Die müssen nicht mehr so weit ziehen. Und das setzt sich durch. Also Evolution sehr vor unserer Haustür in unglaublich schneller Zeit, was man früher nicht gedacht hat.
Wenn ich denen jetzt helfen will, Nistkästen aufstellen oder so, was soll ich denn dabei beachten?
Ja, es gibt ja verschiedene Nistkastentypen. Es sind ja auch nicht alle Vögel Höhlenbrüter. Also eine Amsel brütet ja nicht in der Höhle.
Soll,
es gibt ja viele, die Freibrüter sind. Die brauchen natürlich dichtes Gebüsch oder je nach Art. Ein Rotkehlchen geht gerne so irgendwie ins Unterholz. Da für die wäre es oft gut, wenn das also nicht der Rasen bis an den Busch geht, sondern noch ein breiter Streifen, so 2 Meter, richtig undurchdringlich mit Brombeerverhau, mit Altgrasbeständen, mit wildem Hopfen, mit Klettenlabkraut, da geht nämlich keine Katze rein. Brennnessel. Wenn der Rasen direkt ums Rand geht, dann haben die Vögel praktisch keine Chance zu brüten. Manche brüten hoch im Baum, Buchfinke im Baum, also das ist sehr unterschiedlich. Ansonsten, ja, Meisen, Kleiber, Stare, Strauerschnepper, das sind Höhlenbrüter, wobei die auch wieder unterschiedliche Lochgrößen brauchen. Star ist größer, der braucht also ein größeres Loch, einen größeren Grundkasten auch. Ansonsten hat man meistens 26er Loch oder 32 mm Durchmesser, das ist also für die meisten gut. Nicht zu dicht hängen, weil die Vögel haben Reviere. Also wenn ich jetzt 3 an einen Baum hänge, dann kann sich die Kohlmeise einen aussuchen von den 3, aber es werden nicht 3 Kohlmeisen reingehen, sondern entweder unterschiedliche Kästen oder die dann weit genug auseinander, aber durchaus schon mehrere, weil Vögel haben auch gerne mal eine Auswahl. Manchmal passt ihnen der eine Standort nicht, aus irgendwelchen Gründen. Und dann gibt es Halbhöhlenbrüter, die also keine geschlossenen Nistkästen brauchen, sondern Halbhöhlen aus Rotschwanz, Bachstelze, Grauschnäpper, teilweise Rotkehlchen. Die hängt man dann je nach Art ans Haus, also Hausrotschwanz. Wenn man Hausrotschwanz ansiedeln will, dann nützt es nichts, eine Halbhöhle in den Baum zu hängen, weil er ist ein Hausrotschwanz, der heißt nicht umsonst so, der ist ein Felsbrüter. Und dann gibt es die klassischen Halbhöhlen, die nur so eine halb hohe Vorderwand haben. Die werden oft nicht angenommen, weil die zu unsicher sind, da kann ja jeder Elster ran. Wenn man das macht, dann darf die Öffnung nicht nach vorne hängen, sondern so zur Seite und dann auch irgendwie versteckt unter Efeu oder so.
Dass sie sich da so reinquetschen müssen.
Ansonsten, ja, für die Nistkästen sollte also nicht in der ganz prallen Sonne hängen, auch nicht nach Westen, weil das die Hauptwindrichtung ist und die Wetterseite, dass das noch nicht reinregnet, dass man dann also gleich Südost nimmt.
Und Material?
Holzbeton am besten. Oder unbehandeltes Holz. Aber Holzbeton ist einfach, das sind die fertigen Nistkästen aus Holzbeton, die sind sehr haltbar. Sonst kommt dann ja ein Specht dran und der holt die Jungen richtig raus.
Oh.
Der kloppt die Kästen auf.
Aber Sie machen ja eben auch diese Führungen, Exkursionen und bringen den Leuten auch bei, wie sie erste Schritte in Richtung Rufe, Gezwitscher machen können. Was muss ich denn da lernen?
Naja, erstmal, wenn man es selber nachmachen will, das mache ich wirklich auch nur auf einem speziellen Seminar. Und dazu muss man dann aber erstmal verschiedene Grundtechniken üben. Ich fange ja meistens so an, erstmal die Leute erleben zu lassen, was ihre Stimme alles kann. Da mache ich dann das sogenannte Dschungelcamp. Da mache ich also mit einer CD so eine Dschungelatmosphäre, so einen tropischen Regenwald, und dann stellen wir uns vor, wir machen da jetzt eine Wanderung durch diesen tropischen Regenwald. Und dann sage ich zu den Leuten, versucht mal Töne zu machen, die dazu passen. Egal, ob es die gibt, können Affen, Vögel, Grillen, Frösche, irgendwas. Das muss es nicht geben. Das ist nämlich, wenn ich sage, versucht mal das im heimischen Wald zu machen, dann hat man immer schon die Schere im Kopf, ah, das klingt doch anders. Und dann höre ich ja auch schon, was die einzelnen Leute so können. Manche können, wenn man nicht pfeifen kann, dann kann ich auch am Wochenende nichts beibringen. Aber wenn jemand pfeifen kann, dann kann man eben auch das verfeinern.
Wenn Sie mir jetzt das beibringen wollten, was müsste ich jetzt machen?
Immer sagen wir mal, erstmal die Kehle. Das ist wie gurgeln, dann so einen Graben machen daraus. Dann würde man vielleicht erstmal so.
Also erstmal gurgeln. Ja, geht schon.
Und dann verschiedene, mal den Resonanzraum verändern. Also ich erkläre natürlich auch, wie funktioniert das überhaupt, die Lauterzeugung. Und man kann ja dann auch, indem man also hier den Resonanzraum, also den Mund verändert oder die Zungenstellung verändert, kann man ja auch die Töne variieren. Und das muss man erstmal spielerisch dann alles machen. Und irgendwann kann man dann auch mal einen Raben. Rabe ist relativ leicht. Das ist eine schöne Übung. Genau. Ist immer sehr lustig für alle.
Und welches ist dann zum Beispiel schon mal sehr für Fortgeschrittene, was so maximal erreicht werden kann?
Naja, ganz, sag mal, Feldlerche oder so. Das ist natürlich jahrzehntelange Übung.
Ja, und die kann das noch länger, weil die kann nämlich zwitschern und atmen.
Ich kann das auch mit kurzem Atem dazwischen, aber sie kann das wirklich mehrere Minuten lang, also angeblich bis zu 20 Minuten, das habe ich so noch nicht gehört, aber...
Und was sagt die zum Beispiel auch, das ist mein Revier?
Ja, ja. Das Revieranzeigen, das ist ein sogenannter Sinkflug, die singt ja dabei, fliegt ja dabei auch.
Das meistens ist es mein Revier, oder?
Also Gesang ist Grundfunktion in der Regel ans Männchen gerichtet, das ist mein Revier, hau ab, ans Weibchen gerichtet, komm her, ich bin ein toller Bräutigam mit eigenem Grundbesitz, nimm mich. Und das ist so die Grundfunktion der Gesänge, ob es darüber hinaus noch weitere Gesänge gibt, ob das war ein Zaunkönig gerade, ob die Nachtigall, das flog vorbei. Hat einen Warnruf. Also ich kann dabei reden und hören und sprechen, denken, muss er nicht sehen. Nachtigall hat einen sehr komplexen Gesang. Ein einzelner Nachtigallenhahn hat bis zu 240 verschiedene Strophentypen. Fragt man sich, warum? Eine Goldammer oder ein Buchfink, die haben 2, 3 verschiedene, noch sehr ähnliche Strophentypen. Warum macht sie das? Das könnte man ja auch mit geringerem Aufwand aufsagen. Das weiß man nicht. Ob sie einfach Spaß dran hat, weil sie es kann oder was auch immer. Da forscht man dran, aber man weiß nicht, warum manche Vögel komplexe Gesänge haben und andere haben einfache Rufgesänge, wie der Grauschnäpper, der ist noch nicht mal bunt. Andere prunken eben mit Gefieder, aber der Grauschnäpper macht...
In Ihrem Spatzenbuch, da habe ich auf Seite 44 ein Lexikon gefunden, Spätzisch-Deutsch. Wenn ich Sie jetzt frage, was heißt denn auf Spätzisch, bin ein toller Mann und Vater, Hände weg von meiner Frau.
Der Nestgesang.
Das war jetzt das Ganze einmal oder haben Sie es gleich 2, 3 Mal gemacht, zur Sicherheit?
Ja, das machen die dann so hintereinander weg.
Haben Sie denn schon mal versucht, dann mit den Vögeln auch zu kommunizieren?
Früher habe ich das gemacht, ja. Das kann man auch dann, wenn man laut genug ist, funktioniert das. Ich habe jetzt mal fast eine Türkentaube, ein Türkentäuberich ins Fenster geflogen, weil er so wütend war, dass da ein fremder Täuberich in seinem Revier war. Aber deswegen mache ich das auch nicht mehr, weil Vögel reagieren dann sehr irritiert. Vor allen Dingen dann, wenn man auch einen Tonträger abspielt, das machen ja auch viele, um vielleicht Vögel anzulocken, um sie besser sehen zu können oder um sie vorzuführen bei einer Führung. Das mache ich grundsätzlich niemals, weil das Vögel vollkommen irritiert. Wenn sie einen Rivalen vermuten, der aber nicht da ist, dann kommen sie so in Rage, werden unaufmerksam gegenüber drohenden Gefahren, verschwenden viel Energie. Oder man kann sie sogar aus dem Revier vertreiben. Wenn ein Zugvogel, ein Trauerschnäpper im Frühjahr, kommt und sagt, oh, tolles Revier hier und singt und ich reiß meinen Rekorder auf und spiele den Gesang ab, dann sagt er, ach schade, war so ein schönes Revier, aber schon besetzt und zieht weiter. Deswegen muss man da auch sehr behutsam mit umgehen.
Jetzt hört man ja immer wieder, dass Vögel auch sich beeinflussen lassen von Handyklingeln oder Zivilisationsgeräuschen. Stellen Sie das auch fest?
Ja, was das Handyklingeln angeht, da gibt es schon Amseln oder Stare, die das nachmachen können. Und ansonsten der Zivilisationslärm in der Stadt natürlich schon, Autoverkehr ist schon ein Problem. Da müssen die erstmal gegen anschreien können. Und manche singen dann einfach lauter. Bei der Nachtigall ist es nachgewiesen, in Berlin, dass die dann auch wirklich mit mehr Schalldruck singen. Kohlmeisen verschieben ihre Gesänge zu höheren Frequenzen, die sind also durchdringender dann. Oder beim Rotkehlchen habe ich es mal selbst erlebt an einer Fußgängerampel. Wenn die Ampel rot zeigte für die Autos, war stark befahrene Straße, auch hier in der Gegend, dann fingen sie an zu singen, fuhren die Autos wieder an, waren sie ruhig. Naja, man kann sehr viel aus dem Leben der Vögel erfahren, über die Rufe, überhaupt über die Lautäußerungen. Also zum Beispiel die Warnrufe, wenn eine Amsel eine Katze sieht, die Katze aber noch weit weg ist und harmlos ist, dann hat sie so den leichten Bodenfeind-Alarmruf. Dann weiß man also schon, aha, da ist irgendwo Bodenfeind. Und wenn jetzt aber die Katze näher kommt und gefährlicher wird, dann klingt das erregter. Und in höchster Erregung fliegt sie zeternd ab oder es gibt dieses nervtötende Ticksen. Wenn aber ein Falke oder ein Sperber in der Luft ist, dann macht sie ganz hoch, ganz fein, so gut wie nicht zu orten, weil der Sperber soll sie ja nicht finden. Und das machen viele Vogelarten so. Die haben ein ausgeklügeltes Alarmsystem, also der Alarm wird durch den ganzen Wald getragen. Wenn hier die Amsel anfängt zu schimpfen, dann kriegt das Dorf vielleicht der Zaunkönig mit, der fängt an zu schimpfen, obwohl er vielleicht gar nicht weiß, was los ist. Und so der Nächste und dann irgendwann der Eichel her, der schreit den ganzen Wald zusammen. Das Reh, das man vielleicht als Jäger bejagen wollte, weiß Bescheid, oh, da kommt irgendwas, ich sollte mich mal besser verdrücken hier.
Können die manchmal auch die Laute von anderen Vogelarten imitieren?
Ja, das kommt häufig vor. Nicht bei allen Arten, aber bei vielen Arten, dass die artfremde Motive übernehmen. Das nennt man Spotten. Damit macht man sich dann als Männchen interessant. Und zeigt, guck mal, ich bin fit genug, ich kann noch sogar andere Sachen hier lernen. Damit zeige ich meine Fitness. Manche machen es auch vielleicht, weil es ihnen gefällt und die Spaß dran haben. Also meisterlich macht es zum Beispiel der Star. Der kann also vom Handy klingeln, über Hundegebell und Katzenmiauen, Dohlen, Seeadler habe ich schon gehört vom Star. Nee. Wo ich geguckt habe, wo ist der Adler und so, irgendwann Star. Sumpfrohrsänger, Gelbspötter, Blaukehlchen, das sind so die begnadetsten. Beim Sumpfrohrsänger hat man schon über 200 Vogelarten, insgesamt 200 Vogelarten in seinem Gesang festgestellt. Nicht nur europäische Arten, sondern auch afrikanische, die er dann bei seinem ersten Zug ins Winterquartier lernt. Und wenn er dann wieder zurückkommt, dann ist die Lernphase abgeschlossen und er kann nichts Neues mehr lernen. Viele Vögel wie der Dompfaff, den kann man sogar, wenn man sie aufzieht als Jungvogel zu Hause, kann man ihnen sogar Volkslieder beibringen, also Melodien beibringen. Aber es ist sehr unterschiedlich bei den einzelnen Vogelarten. Sagen wir, ein Hahn, der fängt an zu krähen, wenn er das entsprechende Alter hat, das muss er nicht lernen. Aber ein junger Singvogel muss den Gesang lernen. Der hat einen Jugendgesang, der ihm angeboren ist. Und wenn man ihn isoliert im Labor aufzieht und ihm damit die Möglichkeit nimmt, einen Erwachsenen, also meistens der Vater, zu hören, dann lernt er das nicht. Dann hat er den Jugendgesang, den kann er auch ein bisschen abwandeln, aber er lernt nie richtig zu singen und kriegt dann entsprechend auch nie eine Frau.
Jetzt nur noch mal zu dem Namen. Sie haben jetzt gerade gesagt, eigentlich heißt das ja Mönchsgesang. Grasmücke oder dann haben wir den Wendehals oder Zilpzalp. Kommt einem das nur so vor oder haben Vögel wirklich besonders fantasievolle Namen?
Teilweise haben sie sehr schräge Namen, deswegen habe ich ja das Buch Schräge Vögel gemacht. Wendehals, Wiedehopf, Ziegenmelker, Raubwürger, Neuntöter, Gänsesäger sind ja schon schräge Namen. Auch Zaunkönig eigentlich. Ja. Interessanterweise gibt es nur zwei heimische Vogelarten, die den Vogel im Namen haben, nämlich der Brachvogel und der Eisvogel. Alle anderen haben irgendwie andere Namen. Teilweise ist es nach dem Namen abgeleitet, wie der Zilpzalp oder Uhu, zum Beispiel Kuckuck. Das sind Arten, die wo der Name vorkommt.
Ja, und der Zilpzalp, der macht Zilpzalp.
Zilpzalp, 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 genau, deswegen Zilpzalp. Weidenlaubsänger heißt er eigentlich, aber Zilpzalp ist der offizielle Name. Und einige, wenn der Hals, das ist der Verhaltensweise, wenn er überrascht wird in der Bruthöhle, dann hat er eine Schlangenmimikrie, der wendet Kopf und Hals und zischt wie eine Schlange, um den Angreifer zu verwirren. Und wenn er da erschreckt zurückprallt, dann fliegt er ab. Oder der Neuntöter, da dachte man früher, weil der Vorratshaltung betreibt, wenn es viele Beutetiere gibt, die spießt er auf Dornen auf. Und das hat man früher gedacht, der müsste erst 9 Tiere töten, bevor er 1 frisst. Deswegen aber 9 Töter.
Ach, aber das ist einfach seine Vorratskammer. Mhm. Und welche sind so Ihre Lieblingsgeschichten, die Sie selber mit Vögeln so erlebt haben?
Ich erzähle immer gerne die Geschichte mit der kleinen Schwalbe. Den Bauernhof meiner Großeltern. Wir hatten ja ein großes Bauernhaus und da brütet natürlich immer Schwalben, auch Schwalben. Ich hatte mein Fahrrad da stehen und wollte Fahrrad fahren und saß eine kleine Schwalbe auf dem Fahrradlenker, die gerade flügge geworden war. Und denke ich, was machst du nun? Da habe ich erstmal guten Tag gesagt, also nicht auf Hochdeutsch, auch nicht auf Plattdeutsch, was ich auch gut kann, sondern auf Rauchschwalbisch. Und dann hat sie geguckt, der sieht ja nicht aus wie meine Eltern, aber er spricht unsere Sprache. Mal sehen, was er zu sagen hat. Und dann hat sie auch geantwortet irgendwann. Und dann haben wir uns gegenseitig angezwitschert. Und dann kamen die Schwalben Eltern, regten sich fürchterlich auf, weil sie sahen nun ihr Kind in größter Gefahr. Und dann haben sie gewarnt und sich aufgeregt. Dann habe ich sie beruhigt mit dem Stimmfühlungsruf. Dann waren sie immer etwas verblüfft, flogen zeternd und lockend und warnend. Ein paar Runden setzten sich dann oben über den Kuhstall, lockten das Kleine, das flog hoch, wurde gefüttert und ich konnte Fahrrad fahren.
Wir werden jetzt gerade hier ganz aufmerksam.
Haben wir einen Teichhuhn, mein Lieblingsvogel, das ist das Teichhuhn.
Weil es so schön ist oder warum?
Einerseits, weil es ein Vogel ist, den man in der freien Natur so gut wie niemals sieht. Weil es sehr heimlich ist, aber hier im Park sehr häufig und vertraut. Ist aber ein echter Wildvogel. Ist auch nicht so ein aufdringlicher Bettler wie die Enten oder die Blässhühner. Und ist ein Vogel, der sehr flexibel ist eigentlich, was seine Fortbewegung angeht. Er kann sehr gut laufen, er kann schwimmen, er kann fliegen und er kann klettern. Er hat sehr lange Zehen. Ist eine Ralle, keine Ente. Gehört zu den Rallen. Und dieser Vogel, ich habe mich beim Abitur mündlich prüfen lassen oder andersrum. Er kriegt einen letzte Klassenarbeit im Biologieunterricht ein totes, junges Teichhuhn vorgelegt. Und wir sollten dann anhand der Anatomie Rückschlüsse ziehen auf den Lebensraum. Ich kannte aber damals schon noch das Teichhuhn und habe das trotzdem abgeleitet und war auch eigentlich sehr gut. Aber der Lehrer, er hat mir eine 2 gegeben, weil ich das Teichhuhn ja schon kannte. Deswegen hat er mir keine 1 gegeben. Deswegen hätte ich sonst im Abiturzeugnis auch keine 1 gekriegt. Ich habe mich deswegen mündlich prüfen lassen. Und da bin ich zu großer Form aufgelaufen, habe das erste Mal dann richtig so frei gesprochen. Und das ist im Grunde die Grundlage gewesen für das, was ich jetzt mache, dass ich auf der Bühne stehe. Sonst war ich immer sehr, sehr schüchtern.
Schüchtern ist Uwe Westphal heute nicht mehr, davon können Sie sich bei seinen Auftritten oder Seminaren überzeugen. Wo Sie, wie Sie ihn finden, erfahren Sie im Internet auf unserer Seite gartenradio.fm. Da haben wir auch zusammengestellt, wie Sie Ihren Garten vogelfreundlich gestalten können, womit Sie jetzt im Winter Vögel füttern sollten und welche Nisthilfen Sie den Vögeln dann im Frühling anbieten sollten. Damit Sie solche Folgen wie diese vom Gartenradio nicht verpassen, können Sie unseren Newsletter online bestellen und natürlich können Sie alle Folgen auch als Podcast abonnieren. Wir sagen Ihnen jetzt gleich noch, was es in der nächsten Folge vom Gartenradio zu hören gibt. Vorher hören wir aber noch einmal den scheuen Vogel, der es Uwe Westphal so angetan hat.
Gartenradio Gezwitscher. Das war die Teichralle. In der nächsten Folge hören Sie Gartenarbeit macht warm und wach. Unterwegs mit der Gärtnerin und Gartentherapeutin Anja Mühlinghaus.
Ein Patient hat mal gesagt, die Arbeit im Garten macht mich warm und wach. Andere möchten einfach spüren, wie kräftig sie sind, wie stark sie sind, was sie bewegen können. Und manche möchten einfach nur beobachten, was so passiert. Die Insekten und die Hummeln und dann einen Regenwurm stundenlang beobachten, wie der sich durch die Erde buddelt. Das ist total unterschiedlich. Aber meistens suchen die Leute genau das, was ihnen gut tut bei der Gartentherapie.